Hin und wieder fühlen wir uns vor schier übergroße Herausforderungen gestellt und sind uns nicht sicher, ob wir diese meistern können. Viel Neues und Ungewisses ist mit solchen neuen Situationen verbunden. Und wenn man es dann geschafft hat, sie hinter sich zu lassen, kann man aus dem Umgang mit dieser Herausforderung einiges lernen, auch für kommende Krisen und Schwierigkeiten. Eine der jüngsten Krisen war eine weltweite Pandemie, die uns ganz gehörig zu schaffen gemacht hat. Und auch wenn es für viele von uns das erste große einschneidende Erlebnis des Lebens war, muss man jedoch feststellen, dass auch schon zig Generationen vor uns Krisen und Katastrophen überstanden und bewältigt haben. Aber auch damals haben die Menschen Strategien und Verhalten entwickelt, um in schwierigen Zeiten klarzukommen. Wie haben sie das gemacht und was können wir daraus lernen?
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Mein Name ist Daniel Reismann. Ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Vieles in Wissenschaft und Forschung hilft, unser heutiges Leben besser einzuordnen und zu verstehen. Und wir können aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe zeigen, an welchen Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU arbeiten. Bei den allermeisten Themen bin ich selbst nur Laie und deshalb lade ich mir in jeder Podcast-Folge eine Wissenschaftlerin, einen Wissenschaftler der JGU ein, um Spannendes und Wissenswertes zu erfahren. So auch in dieser Folge.
Als ich 5 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern in Südfrankreich den ehemaligen Chef meines Vaters besuchen gewesen. Und der hat mir ein Buch geschenkt, Göttergräber und Gelehrte, aber eine besonders illustrierte, reich illustrierte Ausgabe. Ich konnte ja auch noch nicht lesen und dann habe ich mir die Bilder angeschaut und war ganz fasziniert. Und als ich dann lesen konnte, habe ich dieses Buch verschlungen. Und dann war für mich sehr, sehr früh klar, dass ich unbedingt Archäologin werden möchte, weil mich interessiert hat, also aus diesen materiellen Hinterlassenschaften die zu entschlüsseln und mehr herauszufinden über vergangene Gesellschaften. Und das war dann so, dass ich auch also eigentlich das immer machen wollte, bis die Berufsberaterin in der Schule gesagt hat, was wollen Sie damit werden, da sind Sie sofort arbeitslos. Und dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht und eine Woche lang Psychologie in Gießen studiert und habe dann aber gemerkt, dass mich einfach zur Archäologie zieht und ich habe dann das Psychologiestudium wieder abgebrochen und ein Archäologiestudium begonnen.
Sagt mein heutiger Gast Alexandra Busch.
Nach diesem kurzen Exkurs nach Gießen in die Psychologie konnte ich im Wintersemester nicht mehr anfangen zu studieren und habe dann erstmal bei der Bodendenkmalpflege gearbeitet und dann noch eine Grabung in Israel, an einer Grabung in Israel teilgenommen und habe dann im Sommersemester 95 begonnen, ein Archäologiestudium an der Universität zu Köln und habe neben der provinzialrömischen Archäologie noch Ur- und Frühgeschichte und Alte Geschichte studiert. Und bin dann zwischendrin auch mal gewechselt nach Frankfurt, habe aber meinen Magister in Köln gemacht und danach habe ich eine Doktorarbeit zum Thema Militär in Rom begonnen und bin dafür auch nach Rom gegangen ins Deutsche Archäologische Institut. Und die Zeit in Rom, die war sehr prägend, also für meine Laufbahn. Also nach der Doktorarbeit ging es nach Xanten an den Archäologischen Park, wo ich das dortige Museum gestaltet habe und eingerichtet habe. Und dann ging es aber auch wieder nach Rom. Und da war ich dann von 2008 bis 2014, bevor ich eben nach Mainz gekommen bin. Für mich war ein wirklich großer Schritt die Forschungsdirektorenstelle, die ich hier in Mainz am Römisch-Germanischen Zentralmuseum angetreten habe. Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist ein Leibniz-Forschungsinstitut und Museum für Archäologie. Und die Leibniz-Gemeinschaft ist getragen von der Leibniz-Losung Theoria cum Praxi. Und das ist etwas, was ganz stark jetzt meine Perspektive auf die Archäologie verändert hat. Nämlich die Frage, wie man eigentlich Archäologie, wie man im Grunde archäologische Forschung auch mit Anwendungsbezug betreiben kann.
Ja, Frau Busch, heute soll es ja um das Thema Resilienz gehen. Wenn ich jetzt mal so überlege, was ist für mich ein resilientes System, was verstehe ich darunter, dann denke ich erstmal an ein System, was sich nicht erschüttern lässt, wenn von außen irgendwelche Widrigkeiten auf es zukommen, also es relativ widerstandsfähig ist. Aber in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass Resilienz und Widerstandsfähigkeit doch was Unterschiedliches ist. Was ist denn der Unterschied dazwischen und was ist Resilienz?
Also Widerstand kann im Grunde meinen jegliche Form von Dagegenhalten, von unverändert bleiben, unerschütterlich sein oder auch von Dingen erdulden oder sie zu ignorieren. Und Resilienz, würde ich sagen, meint dagegen eher eine spezifische Art, auf das Auftreten und Wirken von Stress zu reagieren und das auszugleichen, um im Grunde wieder in einen Zustand zu kommen, der dem Ursprungszustand vergleichbar ist. Und wenn Sie 10 unterschiedliche Forscherinnen und Forscher fragen würden, was Resilienz ist, würden Sie auch 10 unterschiedliche Antworten bekommen. Und selbst in der Psychologie gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen von Resilienz. Also während die einen Resilienz stärker als Eigenschaft verstehen, oder vor allen Dingen früher wurde das so verstanden, also dass man quasi resilient ist, also sind heute andere Resilienzverständnisse viel geläufiger. Und wir in unserem Projekt haben gemeinsam, also mit den Psychologen und den Lebenswissenschaftlern, uns verständigt darauf, dass wir Resilienz verstehen wollen als die Fähigkeit, eben nach einer Erschütterung, nach einer Krise zu einem vergleichbaren Zustand wiederzukommen, zumindest vergleichbaren Zustand. Und mit einher geht auch immer eine Veränderung der Entität, die diesem Stress ausgesetzt war. Also es ist eben nicht wie in den Materialwissenschaften dieser Bouncing-Back-Effekt. Also nach Stress und Krise ist man einfach nicht mehr das, was man vorher war.
Dann hatte ich in der Vorbereitung auch gelesen, dass man jetzt, auch wenn man in seinem Leben mit demselben Stressereignis konfrontiert ist, trotzdem anders darauf reagiert, wenn man vielleicht 30 ist oder wenn man eben dann 50 Jahre alt ist. Also dass man auch da, Sie haben es eben auch gesagt, dass es keine statische Eigenschaft ist, man ist resilient, also reagiert immer ähnlich oder gleich auf dieselben Sachen. Das kann also auch von äußeren Faktoren stark abhängen.
Ja, wir haben auch gesagt, das ist eine kontextbezogene Fähigkeit. Das heißt, je nachdem, also in welchem Rahmen man sich befindet, Sie haben das jetzt am Alter festgemacht, das muss aber nicht am Alter, also das Alter ist eine von vielen Möglichkeiten, aber ein und dieselbe Person oder ein und dieselbe Gruppe, Gemeinschaft kann in der einen Stress- und Krisensituation durchaus so einen resilienten Outcome produzieren, in der anderen Stresssituation aber nicht. Und wesentlich ist, und damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt, eben das Aktivieren von soziobiologischen oder soziokulturellen Ressourcen, die einem ermöglichen, mit der Stress- und Krisensituation umzugehen.
Kann man denn Resilienz, wenn das auch so eine ganz individuelle Sache ist, wie wir eben gehört haben, kann man das trotzdem messen oder wie kann man das messen, wie resilient jemand auf etwas reagiert?
Erstmal würde ich, und da haben wir aber auch viel drüber diskutiert, gar nicht sagen, dass das so eine wahnsinnig individuelle Sache ist. Ich würde auch nicht von Messen sprechen wollen, sondern vielleicht von Erfassen. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche, je nachdem, welche Disziplin sich mit diesem Thema befasst oder auch welche Entität, welche Skalenebene man sich anschaut. Schaut man auf das Individuum, schaut man auf eine kleine Gruppe, schaut man auf eine Gesellschaft, haben wir ja unterschiedliche methodische Möglichkeiten, uns diesem Phänomen anzunähern. Und wichtig ist, dass einerseits klar ist, also welche Entität schaut man sich an und dass man auch vorher bestimmt, was der resiliente Outcome ist, den man erfassen möchte. Und auf der Ebene des Individuums wird das in der Medizin zum Beispiel, da geht es dann um physische Gesundheit und um Funktionstüchtigkeit im Grunde des Organismus. Aber wenn es jetzt um Gemeinschaften geht, ist ja die Frage, also wann ist eine Gemeinschaft eigentlich resilient?
Natürlich braucht es eben dann, damit man untersuchen kann, ob eine Gruppe, ob ein Mensch resilient reagiert, braucht es ja einen Stressor, es braucht eine Herausforderung für eine Gruppe oder für einen Menschen. Wie untersucht man oder kann man überhaupt von außen untersuchen, ob ein Mensch etwas als Stressor, als Herausforderung empfindet oder muss man da immer die Gruppe, die Person auch selbst befragen?
Naja, In der Psychologie wird das ja tatsächlich durch Befragungen gemacht. Also da befragt man einzelne Personen zu Lebensereignissen und wertet dann eben die Ergebnisse dieser Befragung aus und schließt dann mitunter auch durch die Befragung von Einzelpersonen auf größere Gruppen. Und wir in der Archäologie, wir können natürlich unsere Objekte des Interesses nicht mehr befragen, aber die Archäologie beschäftigt sich ja mit den materiellen Hinterlassenschaften des Menschen über die, also und für die weit größte Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir auch nur materielle Hinterlassenschaften, wenn wir etwas über Menschen erfahren wollen. Und die Betrachtung dieser Hinterlassenschaften und ihrer Kontexte ermöglicht es uns halt, Verhaltensweisen zu rekonstruieren, menschliches Handeln zu rekonstruieren, auch Vorstellungen, Ideenwelten zu rekonstruieren, Konzeptualisierungen, aber auch Bewältigungsstrategien. Ne? Also all das können wir im Grunde fassen in diesem materiellen Niederschlag. Und natürlich können wir aber auch nur die Sachen fassen, die einen materiellen Niederschlag hinterlassen haben. Das heißt, wir erwischen nie alles, aber wir erwischen eine ganze Menge. Und uns war eben wichtig, jetzt im Rahmen dieser gemeinsamen Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften und den Lebenswissenschaften, dass wir diesen Datenbestand, über den wir verfügen und den wir eben erschließen können, fruchtbar machen für ein besseres Verständnis, wie wir als Menschen eigentlich ticken.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie können Ihre Objekte des Interesses nicht mehr befragen, aber Sie können sich eben an materiellen Sachen dann quasi damit beschäftigen und daraus versuchen, etwas zu lesen, herauszufinden. Wenn man mal auf die heutige Resilienzforschung schaut, gibt es denn historisch ein Ereignis, wo man sagt, das war das erste, wo wir irgendwie so einen resilienten Umgang feststellen konnten?
Nein, also es gibt nicht das eine Ereignis, sondern letztlich können wir ab dem Moment, wo wir den anatomisch modernen Menschen in Europa fassen können wir auch sehen, dass Menschen, also in unterschiedlichen Gruppen, verschiedene Herausforderungen zu bewältigen hatten. Und natürlich stellt sich dann immer die Frage, also wann wird etwas eigentlich als Herausforderung, nicht nur als Herausforderung, sondern tatsächlich als Stress oder Krise empfunden. Und das können wir in begrenztem Maße nachvollziehen. Und für uns jetzt in unserer Forschungsgruppe war es wichtig, dass wir uns solche Momente anschauen, die wirklich tiefschneidende Veränderungen bedingt haben. Also für den Einzelnen oder für die kleinen oder größeren Gemeinschaften. Weil wir davon ausgehen, dass diese tiefgreifenden Veränderungen also einen so substanziellen Effekt auf die Personen hatten, dass das eben als Stress- oder Krisensituation empfunden worden ist. Und das können eben Naturkatastrophen sein, das können also klimatische Veränderungen sein, das können aber auch kriegerische Auseinandersetzungen sein, Fluchtvertreibung, also Dinge, die uns heute jetzt auch nicht fern sind und sondern auch beschäftigen oder eben eine Pandemie zum Beispiel. Was wir aber sehen können, und das sind vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen aus der Pleistozänenarchäologie, also die Kollegen, die sich wirklich mit der frühesten Phase der Menschwerdung beschäftigen, die eben auch gemeinsam mit den mit dem Psychologen untersuchen, wann wir das erste Mal Verhaltensweisen in der Menschheitsgeschichte fassen, die später also resilientes Verhalten befördern oder die eben also später auch als Resilienzfaktoren angesprochen werden. Und und da gibt's auch ganz interessante Beobachtungen.
Werfen wir nun einmal einen Blick darauf, wie uns Resilienzforschung heute konkret helfen kann, mit Krisen umzugehen. Wenn man mit einer Krisen- oder Stresssituation zum ersten Mal konfrontiert ist, kann man gefordert oder überfordert sein. Viel Neues prasselt auf einen ein und man hat das Gefühl, der Situation nicht gewachsen zu sein. Man muss sich Mechanismen, Strategien und Techniken überlegen, wie man mit diesen Krisensituationen klarkommt. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, auf denen man mit solch einem Stressor umgehen kann, um ihn in den Griff zu bekommen. Schauen wir uns im Folgenden mal eines der Konzepte an: die Stressimpfung. Dieses Verfahren wurde vom US-Psychotherapeuten Donald Meikenbaum entwickelt. Er beschreibt es ausführlich in seinem 1985 erschienenen Buch Stress Inoculation Training. Seit 1991 wird das Verfahren auch in Deutschland angewendet. Hat man eine Krise einmal gemeistert, geht man mit solchen Herausforderungen in Zukunft vielleicht etwas entspannter um, da man weiß, dass man in der Lage ist, auch solche Krisen durchzustehen. Das besagt das Stressimpfen. Eine Stressimpfung läuft in drei Therapiephasen ab. Zuerst beschreibt man die schwierige Situation sehr genau und schaut, was einem die Probleme oder die Angst macht oder was man im schlimmsten Fall befürchtet. Dann wird der Patient bzw. die Patientin im nächsten Schritt darauf vorbereitet, wie er bzw. sie handeln soll, wenn so eine herausfordernde Situation wieder auftritt. Der Patient, die Patientin soll ja nicht wieder von den Umständen überwältigt werden. In der dritten Phase wird das Erlernte dann in die Praxis umgesetzt, um sich die Techniken und Mechanismen einzuprägen und sie zu verstärken. Damit ist man in einigen Fällen besser davor geschützt, dass einen dieselbe Situation nicht immer wieder komplett aus der Bahn wirft. So zumindest das Konzept der Stressimpfung.
Kann man überhaupt zwei Menschen hinsichtlich der Resilienz ihres Verhaltens miteinander vergleichen, oder muss man das, wenn man jetzt wirklich auf individueller Ebene schaut, immer wirklich den einzelnen Menschen sehen und betrachten und kann das eigentlich gar nicht von dem einen auf die andere übertragen?
Naja, Sie können überhaupt ja nur das Individuelle herausarbeiten, wenn Sie mehrere Menschen befragen und vergleichen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was einen interessiert. Also uns oder mich vor allen Dingen interessiert nicht, was alles unterschiedlich ist, sondern mich interessiert, was eben durch die Zeiten hindurch vielleicht auch Muster oder Phänomene sind, die wir in unterschiedlichen Kulturen oder auch in unterschiedlich großen sozialen Gefügen fassen können.
Gibt es da was Ihnen jetzt spontan einfallen würde, wo Sie sagen, da habe ich eine Gemeinsamkeit festgestellt, auch vielleicht über die Zeit hinweg?
Ja, natürlich. genau, also ich bin ja von Haus aus eine Archäologin, die sich mit römischer Archäologie beschäftigt hat und komme eigentlich aus der provinzialrömischen Archäologie. Also es ist die Archäologie, die sich halt mit der Phase des Römischen Reiches beschäftigt, in der es expandiert und eben weite Teile Nordeuropas, Nordafrikas, des Nahen Ostens in ein großes Reich einbindet. Und was mich da immer interessiert hat, war die Frage, wie eigentlich die einheimischen Bevölkerungen umgegangen sind mit diesem Umstand, dass sie okkupiert werden, dass sie Provinz eines großen Reiches werden und sich damit ja alles verändert. Also die hierarchischen Systeme verändern sich, ne? Also die Sprache verändert sich, die Art und Weise, wie die Landschaft erschlossen wird, wem die Landschaft gehört. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele tiefgreifende Veränderungen. Und was mir da sehr früh schon begegnet ist, und also das habe ich dann weiterverfolgt, ist so ein Phänomen, dass wir sehen können, dass in bestimmten Regionen, also jetzt gerade in Nordwesteuropa, die eisenzeitliche lokale Bevölkerung beginnt, sich also kurz nach dieser Okkupation rückzubesinnen. Also man fängt an, alte Traditionen wieder zu beleben, etwa im sepulkralen Bereich, also in der Art und Weise, wie man mit Begräbnissen umgeht. Und das fand ich ein spannendes Phänomen und damit habe ich mich länger beschäftigt. Und das ist dann auch etwas, was wir durch die Zeiten hindurch sehen können. Also wir fassen das eben nicht nur in dieser Phase der römischen Okkupation in ganz unterschiedlichen Teilen Nordwesteuropas, sondern können das auch in anderen Zeiten und Kulturräumen sehen, dass unter gesellschaftlichem Druck so ein Rückgriff passiert. Also dass entweder alte Traditionen wiederbelebt werden oder neue Traditionen erfunden werden, geschaffen werden. Und man tut dann so, als wären das alte Traditionen. Und das ist zum Beispiel ein solches Phänomen, was bisher in der Sozialpsychologie oder auch in der Psychologie nicht stark besprochen wird, was wir aber in der Archäologie sehr deutlich greifen können.
Jetzt haben Sie eben gesagt, manche Gruppen in Gesellschaften haben dann Altes wieder aufleben lassen, alte Traditionen oder wieder neue sozusagen hervorgebracht. Aber manche haben sich auch komplett diesen neuen Gegebenheiten angepasst und hingegeben. Kann man da erkennen, welche Gruppe mit auch vielleicht großen einschneidenden Herausforderungen am Ende besser klarkam? Die sich angepasst haben an das Neue oder die gesagt haben, wir ziehen uns vielleicht eher ein bisschen zurück und lassen wieder Altes, was uns mal ausgemacht hat, wieder aufleben? Kann man das so sagen?
Nein. Nee, und da wäre, glaube ich, also wenn man das wollen würde, bräuchte man wirklich Momente, die dann nochmal, also nachdem also quasi diese erste Stresssituation entstanden ist, die entsprechenden Prozesse getriggert hat, und müsste dann ja schauen, dass das nochmal was kommt, was irgendwie einen richtig starken Effekt auf diese Gruppen hat. Und dann müsste man auch klar definieren, was man denn als resilient verstehen würde. Das war auch was uns stark beschäftigt hat. Denn wir hatten zum Beispiel eine Untersuchung, die sich beschäftigt hat mit Gruppen, die an der Nordsee leben und quasi immer der Gefahr der Sturmflut ausgesetzt sind. Weil wir das ist auch was wir in der Archäologie beobachten können, dass man eigentlich in einer menschenfeindlichen Umgebung wohnt, ständig einem Risiko ausgesetzt und trotzdem da hocken bleibt. Mhm. Da war auch die Frage, ne, ist denn eigentlich, was ist denn das Resiliente? Ist das, dass die Gruppe dort bleibt und eventuell weggespült wird mit der nächsten Sturmflut? Oder ist es, dass die Gruppe dort wegzieht oder die einzelnen Personen dort wegziehen? Dann ist es für sie vielleicht ein resilienterer Outcome, wenn sie eben als Einzelpersonen weggegangen sind, weil sie dann von der Sturmflut nicht erwischt werden, aber sie sind als Gruppe nicht mehr zusammen. Und warum erzähle ich das so ausführlich? Weil ganz essentiell ist, und gerade in dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, dass man ganz klar hat, was schaut man sich an und warum.
Weil sonst würde es ausufern, was man sich anschauen kann.
Ja, und sonst redet man auch über ganz unterschiedliche Dinge.
Wenn nun eine Gesellschaft, ich meine, wir erleben das auch gerade mit Corona, was ja auch ein weltweit und großes einschneidendes Thema ist, wenn eine Gesellschaft mit so großen Stressoren konfrontiert ist, konnten Sie sehen, ob Gesellschaften bei vergleichbaren Ereignissen auch immer vergleichbare Ressourcen einsetzen, um diese Herausforderungen zu bewältigen?
Und das ist was jetzt im nächsten Schritt kommen würde, weil das auch was ist, was uns interessiert. Wir haben zunächst geschaut, wann können wir Verhaltensweisen das erste Mal fassen, die für Resilienz eine Rolle spielen. Wir haben geschaut, gibt es Resilienzfaktoren, die sowohl für Gruppen wie auch für einzelne Individuen eine besondere Wirksamkeit in spezifischen Situationen entfalten. Und wir haben versucht, quasi von Dingen, die wir beobachtet haben, auf der individuellen Ebene hoch zu skalieren auf die Gruppenebene und von der Gruppenebene runter zu skalieren auf die individuelle Ebene. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir nochmal systematischer schauen, also jetzt gerade zum Beispiel beim Umgang mit Pandemien, was da eine starke Rolle spielt. Also wo wir es gemacht haben, ist beim Umgang mit Tod. Und da können wir aber sehen, dass es eben, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gerade, also gab es eine Metastudie, die auch andere Teile der Welt mit berücksichtigt hat und nicht nur die Archäologie. Und dass es durchaus unterschiedliche Umgangsformen oder Bewältigungsformen gibt im Umgang mit dem Tod. Und dafür ist natürlich auch entscheidend zu verstehen, wie wird denn Tod überhaupt wahrgenommen von der jeweiligen Gesellschaft.
Wenn wir es vielleicht mal auf unseren Alltag blicken, weil Sie kennen sich mit Resilienz natürlich sehr gut aus, können da auch vielleicht bei sich ein paar Sachen feststellen, so im Alltäglichen. Nun hat ja jede und jeder von uns auch gewisse Routinen im Alltag, sei es jetzt, wie das Frühstück abläuft, wie man an gewisse Aufgaben herangeht. Man macht es eigentlich oder einiges immer nach demselben Schema. Ist man dann als Mensch einfallslos oder ist es auch ein Zeichen von Resilienz?
Bestimmte Routinen schaffen natürlich eine Stabilität im Alltag. Und insofern kann das durchaus hilfreich sein. Und man kann dann aber auch an anderer Stelle beobachten, dass gerade nicht das kontinuierliche Festhalten an bestimmten Handlungsformen relevant ist, sondern die Flexibilität eben, also mit einer neuen Situation auch neue Umgangsformen zu finden.
Hat sich denn durch Ihre Arbeit, Sie beschäftigen sich jetzt schon sehr lange mit den Themen und auch sehr ausführlich, hat sich Ihr Blick auf Menschen, aber auch auf Gesellschaften durch Ihre Arbeit nochmal verändert?
Also vor allen Dingen hat sich meine Perspektive auf die Archäologie verändert durch die Forschung mit den Kolleginnen und Kollegen und die Fragestellungen, die wir bearbeiten. Was ich also über Resilienz gelernt habe im Zusammenhang mit Menschen, ist, dass wir, und das ist auch was wir, glaube ich, gut leisten können, dass es wichtig ist, dass wenn wir uns in der, das ist ja im Moment auch in aller Munde, also auch von Seiten der Politik, aber auch, das war aber dann auch so durch die Gesellschaften, dass wir so resiliente Gesellschaften wollen, resiliente Demokratien. Und das sind dann Schlagworte und man muss sich ja fragen, was meint das eigentlich? Und nach dem, also was ich Ihnen jetzt auch erzählt habe über unsere Arbeit, wäre es uns ein Anliegen, dass man einfach auch deutlich macht, dass es immer abhängig ist von Wahrnehmungen der Frage, wer würde was denn eigentlich als resilient bezeichnen und dass man diese Dinge also reflektieren sollte, wenn man nach also resiliente Gesellschaften fordert oder resiliente Institutionen.
Wenn wir jetzt mal auf die Resilienzforschung an der Uni Mainz schauen, Sie haben auch schon gesagt, dass eben Interdisziplinarität da ganz, ganz wichtig ist. Wie ist denn die Uni Mainz da aufgestellt bei der Resilienzforschung?
In Mainz haben wir optimale Voraussetzungen, ein großes Rad zu drehen im Hinblick auf richtig interdisziplinäre oder transdisziplinäre Resilienzforschung. Wir haben hier ja das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, das aus der Universität aus der Universitätsmedizin hervorgegangen ist vor einigen Jahren. Wir haben Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Sozialwissenschaften, also sowohl in der Sozialpsychologie, aber auch in der Politikwissenschaft, und Wirtschaftswissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen befassen. Wir haben Kollegen in der Sportmedizin, die dazu arbeiten und dann halt uns im Bereich der Altertumswissenschaften. Also da steckt viel Musik drin und große Potenziale, also fordert aber auch von den Beteiligten, dass man sich aufeinander einlässt. Und wenn wir das tun und noch weiter tun, so wie wir das begonnen haben, glaube ich, dass wir da sehr substanziell vorankommen und auch also für den Standort ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln können.
Nun will man ja natürlich, gehe ich mal davon aus, bei aller Faszination für die Geschichte und für das, was war, auch was lernen, was man vielleicht für die Zukunft anwenden kann. Wobei kann uns denn als Gesellschaft Resilienzforschung helfen, um auch vielleicht mit künftigen Krisen besser umgehen zu können? Können wir da was wirklich aktiv auch aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft?
Ja, das ist ja die Motivation, Herr Reismann, nur dass wir tatsächlich durch diese langen Zeiträume, die wir uns anschauen können und den Umstand, dass wir auch sehen können, wo ging es gut, wo ging es eben nicht gut und was waren die Faktoren dafür, dass es gut ging an der einen Stelle und an der anderen eben nicht, ist unsere Idee, dass wir jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig sehr wohl dazu beitragen, dass wir einerseits Resilienz besser verstehen und andererseits auch alternative Handlungspotenziale identifizieren und neben Orientierungswissen auch Handlungswissen generieren können.
Ich glaube, Sie hatten geschrieben oder hatten gesagt, dass jetzt Corona bei Ihnen in Ihrer Arbeit keine Rolle spielt, oder?
Also im Rahmen dieser gemeinsamen Studie, die ich mit den Kollegen aus der Sozialpsychologie zu den Traditionen gemacht habe, haben wir Personen befragt, die in der zweiten Phase der Pandemie, also insofern gab es da schon einen Bezug zu Corona, aber wir haben im Projekt selbst nicht explizit zu Corona geforscht. Mhm. Sondern haben dann mehr quasi diese besondere Stress- und Krisensituation herangezogen, um dann Befragungen zu diesem Thema mit den Traditionen durchführen zu können. Mhm. Und der Bedeutung im Grunde der Traditionen für die Personen in der Pandemie.
Frau Busch, vielen Dank für Ihre Zeit.
Herr Reismann, vielen Dank für das Gespräch.
Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Das Gestern verstehen, um das Morgen zu meistern. Das gilt natürlich für uns alle individuell, aber auch im größeren Rahmen. Also wir als Gesellschaft oder wir als Menschheit können uns unsere Historie zunutze machen, um in Zukunft immer noch besser mit schwierigen Situationen und Herausforderungen umzugehen. Nun kann man dem Gedanken nachgehen, wie Menschen in 100 oder 5000 Jahren darauf blicken, wie die Generationen, die jetzt gerade leben, beispielsweise mit einer Pandemie umgegangen sind. Ein hochspekulatives, aber spannendes Gedankenexperiment. Danke für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema und an meinem Gast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es wäre großartig, wenn ich Sie auch in der nächsten Folge begrüßen darf. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.